Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Willkommen. Corona ist vorbei. Ja, nee. Schön wär's. Aber leider ist es noch nicht so weit. Aber das wird dir ganz gern behauptet. Oder noch viel wildere Thesen aus der Verschwörungsecke. Wir beschäftigen uns heute damit, was passiert, wenn man dagegen hält und auf Konfrontation geht. Und klären, wie man das am besten anstellt. Ihr hört dazu Franzi von Kempis. Sie diskutiert gern online unter dem Namen Besorgte Bürgerin. Eine Psychologin ist auch mit dabei. Sie gibt Tipps, wie wir mit unseren Liebsten am besten kommunizieren, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Jetzt zu Helene Fares vom Hip-Hop-Podcast Deine Homegirls. Sie hat nicht nur offen über Sexismus im Deutschrap gesprochen und großen deutschen InfluencerInnen nach Hanau Haltungslosigkeit vorgeworfen. Helene hat auch Psychologie studiert und beschäftigt sich gerade mit der Psyche von VerschwörungstheoretikerInnen. Ich wollte wissen, was ihr Eindruck ist, wie viel Widerspruch gerade Verschwörungsvideos bekommen, die auf Insta rumschwirren.
Oh, Widerspruch sehr viel. Also ich würde fast vermuten, dass Widerspruch und Zuspruch gleichermaßen aufkommen, ja. Aber das ist nichts Statistisches, was ich hier sage. Das ist mein Gefühl.
Und was löst es in dir aus?
Ehrlicherweise löst es in mir vor allem Interesse aus. Ich habe keine Angst vor Menschen, die an solche Dinge glauben, obwohl ich natürlich denke, dass das eine große Gefahr noch birgt. Aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt noch an einem Punkt sind, wo es sich noch im Rahmen hält. Wobei natürlich das große Problem von Verschwörungstheorien ist, dass es immer irgendein Feindbild schürt. Und da sehe ich dann doch eine kleine, eigentlich eine große Gefahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die Angst hat sich noch nicht so ganz eingestellt. Ich bin eher noch ein bisschen zu interessiert daran, wo das eigentlich alles herkommt beim Menschen.
In der Hip-Hop-Szene, da gibt es ja jetzt auch viele Sympathisanten von Verschwörungstheorien. Wie ist denn das für dich, da jetzt gegenzuhalten, auch in Abwägung mit deinem beruflichen Risiko?
Eigentlich habe ich bis jetzt noch kein Gefühl für eine bestimmte Gefahr, die sich irgendwie auf mich auswirkt, wahrgenommen. Ganz im Gegenteil, ich habe viel mehr Zuspruch bekommen, als ich irgendwie Anfeindungen bekommen habe. Und die drei Leute, die da irgendwie bis jetzt geschrieben haben, dass das irgendwie idiotisch ist, dass ich darüber nachdenke, wie das dazu kommt, dass ein Mensch zu Verschwörungstheorien neigt, die jucken einen dann da auch nicht groß. Aber das können sich natürlich innerhalb kürzester Zeit ändern. Das weiß man ja, wie schnell man Opfer von so einem Shitstorm wird.
Du sprichst ja auf Insta auch über psychologische Themen. Inwiefern guckst du da auf Verschwörungstheorien?
Ich habe ja so ein Format, wo ich so verschiedene psychologische Phänomene immer aufgreife und die erkläre. Und jetzt am Sonntag kommt eine neue Folge und da geht es eben um den Hang zu Verschwörungstheorien. Also was macht die Psyche bei VerschwörungstheoretikerInnen? Und fand es ehrlicherweise, also mein allererster Gedanke war eigentlich, wie kann es eigentlich sein, dass vor allem so viele Leute aus meinem Umfeld, aus meinem musikalischen Umfeld vor allem, eigentlich so einen Hang zu Verschwörungstheorien oder Alternativtheorien haben. Und da kam ich eben auf eine Antwort von einer Psychologin, die eben erzählt hat, dass Menschen zu Verschwörungstheorien neigen, die den Hang dazu haben, etwas Besonderes sein zu wollen und von der Gesellschaft als besonders wahrgenommen werden zu wollen. Und da dachte ich mir, das ergibt total Sinn, weil ich kenne keine Rapperin, keinen Rapper, der oder die nicht Lust hat, als was Besonderes wahrgenommen zu werden, weißt du? Und das fand ich so faszinierend. Es heißt ja gar nicht unbedingt, dass man mit dieser Verschwörungstheorie im Rampenlicht stehen möchte oder was Besonderes sein will damit, sondern nur, dass es diese Korrelation gibt. Und das fand ich so unglaublich interessant, dass ich mir dachte, ey, da muss ich auf jeden Fall tiefer reindenken.
Und nutzt du dann auch dieses Wissen, um gegen VerschwörungstheoretikerInnen vorzugehen? Dagegen zu halten?
Ich glaube, gegen ist da der falsche Ansatz für mich persönlich. Ich versuche eher psychologisch daran zu gehen, so als würde ich einfach merken, dass da irgendwie ein Defizit herrscht. Und dann würde ich eher mit Empathie den Menschen versuchen, entgegenzutreten, weißt du? Also halt zu sagen, ey, ich verstehe dich, ich verstehe deine Angst. Weil das stimmt ja auch. Ich lüge ja nicht, wenn ich sage, ich verstehe die Angst, dass, wenn wir jetzt mal weggehen vom Corona-Thema, aber ich verstehe deine Angst, dass die Welt beherrscht wird von Reptiloiden. Okay, also ich verstehe diese Angst. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich diese Angst nicht habe, aber ich verstehe sie. Und damit schafft man sich erstmal so eine gemeinsame Basis. Und von da an kann man gucken, was können wir denn gemeinsam tun, um diese Angst loszuwerden? Oder was können wir denn gemeinsam tun? Weil wenn die Welt beherrscht wird, dann können wir ja eh nichts verändern, ne? Also dann hilft es ja auch nicht, irgendwie auf die Straße zu gehen. Lass uns doch gemeinsam gucken, wie wir gemeinsam zur Ruhe kommen und keine Feindbilder schüren und so. Ich glaube, das ist wirklich momentan der einzige Ansatz, dem man nachgehen kann, weil wir so große Probleme mit Totschlagargumenten haben. Also Argumente, die so leer sind, dass du dagegen gar nichts sagen kannst. Deswegen hilft dieses, ExpertInnen sagen XYZ, das hilft da einfach nicht. Man muss da wirklich aus persönlichen Erfahrungen sprechen und so persönlich wie möglich werden. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Hast du so Schiss vor irgendwelchen Promis, weil sie dann zu groß sind?
Also das interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht, wie viele FollowerInnen diese Person hat oder wie viel Reichweite oder Macht oder was auch immer. Wenn die Person irgendetwas tut, was ich für kritikwürdig halte, dann sage ich das ganz unabhängig davon. Also ich meine, ich habe ja erst kürzlich die zwei, ich glaube, größten Influencerinnen Deutschlands für gewisse Dinge eben kritisiert, die ich nicht in Ordnung finde.
Ja. Bei der Caro Dauer, da hast du sie ja auch sehr offen dafür kritisiert, dass sie zu Hanau-Zeiten, sage ich mal, lieber über Taschen als Rassismus gesprochen hat.
Ja.
Du hast dich ja dann zurückgezogen von Instagram für eine längere Zeit.
Ja.
Wie hat dich denn da diese Auseinandersetzung persönlich belastet?
Ich hab mir vorgenommen, 3 Monate auf Reisen zu gehen zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich gerade irgendwie eine Woche weg und dann ist das mit Hanau passiert. Das war natürlich für mich, ich war alleine, ein krasser Schlag. Das war sehr, 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 sehr schlimm für mich und natürlich für die gesamte migrantische Community in Deutschland eigentlich. Woraufhin ich dann mein Instagram wieder runtergeladen habe, weil ich hatte es vorher gelöscht, und einfach um einfach mich zu solidarisieren und mein Beileid zu bekunden, natürlich auch darauf aufmerksam zu machen, warum solche Dinge immer noch passieren, ne? Warum Rassismus in Deutschland immer noch existiert und was Rassismus überhaupt ist und wie es aussehen kann und so weiter. Ja, und dann ist mir eben aufgefallen, dass total viele Menschen, die eigentlich auch extrem viele migrantische FollowerInnen haben und davon auch total profitieren, wie eben zum Beispiel eine Caro Dauer, sich überhaupt nicht dazu geäußert haben und überhaupt nicht mal eine Beileidsbekundung. Und da geht es mir gar nicht darum, dass sich irgendjemand politisch positionieren soll, weißt du? Ich erwarte nicht von einer Fashion-Bloggerin oder einer Musikerin oder sowas, dass sie einen politischen Durchblick hat. Das ist ja gar nicht ihre Aufgabe. Aber ich erwarte, dass verstanden wird, dass Antirassismus nicht politisch ist. Das ist einfach menschlich. Und da musste ich dann einfach meine Klappe aufmachen. Und das war ja gar nicht so, dass ich sie irgendwie öffentlich großartig dafür kritisiert habe, sondern ich habe einfach einen Kommentar unter ihrem letzten Post geschrieben und habe halt gesagt so, hey, wie kann es sein, dass du dich nicht positionierst zu dem, was in Hanau passiert, zum Rassismus in Deutschland? Kannst du dazu bitte was sagen? Ist es irgendwie komisch, dass du hier die ganze Zeit irgendwelche Fotos von der Fashion Week in, ich weiß nicht mal, wo sie da gerade war, machst? Aber wenn Notre Dame brennt, schreien alle Influencer. Das geht irgendwie nicht für mich. Und da muss ich dann was sagen.
So, es ist ja bestimmt auch hin und wieder so ein bisschen stressig. Hast du da oder auch in anderen Momenten gedacht, boah, ja komm, die Auseinandersetzung, die war es jetzt aber auch echt wert? Also hast du denn so ein Erfolgserlebnis, sage ich jetzt mal so plump?
Also ich glaube, ein Erfolgserlebnis hatte ich in so einem Kontext noch nie, weil ich jetzt noch nie irgendwie das Gefühl hatte, dass das so das Ziel erreicht hat, sage ich mal. Natürlich war es schön, dann im Zuge dieser Thematik zu sehen, dass sich dann doch einige InfluencerInnen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hier, ey, danke, dass du mich nochmal irgendwie wachgerüttelt hast und jetzt habe ich auch endlich mal was dazu gesagt, weil du hast völlig recht, es ist nicht politisch, es ist einfach doch meine Aufgabe als Bürger oder Bürgerin dieses Landes, mich eben zu solidarisieren. Das war dann natürlich schon sehr schön.
Wenn du so wachsam bist, dann bist du ja nicht nur wachsam für dich und hältst gegen, sondern auch stellvertretend für deine FollowerInnen. Wie viel Druck ist das für dich?
Ich merke das schon, dass ich ganz oft, wenn ich dann irgendwie mal zum Beispiel krank bin oder sowas und mich zu irgendeiner Sache nicht äußere, weil ich einfach keine Kraft habe in dem Moment, dann Nachrichten bekomme von Menschen, die halt sagen so, hier, willst du nicht mal was dazu sagen und so. Aber ich muss schon sagen, dass die Menschen, die mir folgen, ich habe zumindest das Gefühl, dass sie super nachsichtig sind und sehr liebevoll und sehr aufmerksam auch, vielleicht auch einfach aus dem Grund, dass ich, wenn es mir nicht gut geht, das auch teile und halt auch sage, ey, ganz ehrlich, ich heul halt irgendwie 10 Stunden, wenn sowas passiert, wenn das und das los ist. Oder ich habe Gastritis gekriegt von dem ganzen Stress, den die politische Arbeit und die journalistische Arbeit irgendwie mit sich gebracht hat. Ich denke mal, deswegen ist das, hält sich das in Grenzen mit dem Druck, der von den FollowerInnen kommt. Aber was man sich halt selber macht, das ist der schlimmste Druck.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber umso schöner, wenn andere Menschen empathisch sind. Das ist ja gerade online nicht immer ganz so häufig der Fall. Helene Fares war das für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Es gehen ja gerade einige Leute auf die Straßen und demonstrieren gegen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nicht nur, weil sie sich eingeschränkt fühlen, sondern weil sie einfach nicht daran glauben und ihre eigene Wahrheit verbreiten wollen. Und das, obwohl WissenschaftlerInnen ihre Empfehlungen und Einschätzungen immer wieder durch Studien begründen. Und auch sonst sind wir online oft mit irgendwelchen Verschwörungstheorien konfrontiert. Und da ist es ja echt nicht leicht, mal so richtig gegen zu argumentieren. Auch wenn man das vielleicht ganz gerne würde. Franzi von Kempis macht das seit Jahren unter dem Namen Besorgte Bürgerin, argumentiert und streitet sie mit rechten VerschwörungstheoretikerInnen. Sie hat auch so eine Art Leitfaden veröffentlicht, wie man richtig dagegen hält. Anleitung zum Widerspruch, klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. So heißt das Buch. Mich hat interessiert, Franzi, du gehst ja in direkte Konfrontation mit Leuten, die Hasskommentare bei dir hinterlassen. Wieso machst du das?
Hängt ein bisschen davon ab, was für Hasskommentare tatsächlich. Also ich wähle schon aus, wem ich antworte. Und puren Hass, Morddrohungen und richtig schlimme Sachen habe ich eine Zeit lang auch direkt beantwortet, einfach mal zurückgeschrieben, wenn ich auch gerade so in der Verfassung und Stimmung war, gesagt, warum schreibst du mir das? Um dann auch oft zu merken, dass die Leute dann, ich sag mal, am nächsten Tag, vielleicht wenn die Sonne aufgegangen ist, vielleicht nüchtern, keine Ahnung, oder nach dem ersten Kaffee entgeistert zurückschreiben, oh, das habe ich ja gar nicht so gemeint und oh, da ist mir irgendwie der Finger auf der Tastatur ausgerutscht. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich so richtig widerliche Sachen lösche ich, blocke ich, melde ich, zeige ich an.
Und wenn du da so ein bisschen Inhalt siehst, wie gehst du dann daran? Wie argumentierst du dann richtig?
Je nach Themenfeld würde ich sagen, fragt man auch mal nach, wie ist denn das gemeint? Ich veröffentliche ein Video zu einem Thema, sagen wir mal Reichsbürger, kriege die Antwort, das stimmt doch alles gar nicht, wir sind alle versklavt, guck mal in deinen Personalausweis. Da steht der klipp und klar und dann sage ich, wie kommst du auf die Info? Ich habe hier eine andere Info, ich schicke dir nochmal einen Link. Und dann muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich da vernünftig unterhält und dass es nicht in so einem Link-Bashing ausartet und irgendwie sozusagen Leute versucht zu überzeugen, deren Weltbild schon komplett geschlossen ist. Aber ich glaube schon, dass man zumindest gegenhalten muss, gerade wenn es in die Öffentlichkeit geht, wenn es um Kommentare unter einem Video geht oder unter einem Artikel, um auch zu zeigen, hier gibt es auch andere Positionen. Dieses, ach komm, da kannst du ja eh nichts sagen, führt halt dazu, dass im Zweifelsfall nur die Verschwörungstheorie dasteht oder der Verschwörungsmythos. Und wenn dann nicht jemand dagegen hält und auch sagt, Moment, da gibt es eine andere Perspektive, da gibt es eine ganz andere Welt, da gibt es ein richtig oder falsch, dann bleibt halt nur der Verschwörungsmythos stehen.
Und wie findest du da den richtigen Ton? Gerade hat es so gewirkt, als würdest du erstmal, sag ich mal, sehr sanft mit Fragen vorgehen oder bist du dann auch manchmal härter?
Ja gut, das lässt sich jetzt natürlich immer so leicht sagen, ne? Ich bin immer sanft, ich bleibe ganz ruhig, ich gehe da ganz mit Sinn und Verstand dran. Es ist ja auch tagesfassungsabhängig.
Und naja klar, ich finde es eher schwierig, dann ruhig zu bleiben. Ne?
Genau, also ich habe auch, ja klar, man geht halt, wenn man Glück hat, einfach dreimal um den Block. Oder legt das Handy erstmal weg, bevor man antwortet, wenn es einen zum Beispiel selber angeht. Ruhig bleiben ist gut, aber natürlich auch klare Kante zeigen. Lass dich nicht beleidigen, beschimpf selber nicht. Und wenn man merkt, es geht, also sozusagen, man kommt in so einen Loop rein. Es geht immer wieder nur um dasselbe Thema und jemand lässt sich auch, also lässt sich gar nicht auf eine Unterhaltung rein, dann bist du entweder klassisch bei einem Troll gelandet, darauf sollte man sich sowieso nicht einlassen, oder bei jemand, der sich auch gar nicht unterhalten will. Das ist ja so, also sage ich mal, online wie offline. Natürlich auch immer eine Überlegung, die so eine Unterhaltung vorausgeht. Was will ich eigentlich? Will ich einen Punkt machen, damit hier auch was anderes steht? Oder will ich wirklich diskutieren? Dann ist vielleicht auch die Kommentarspalte in der Öffentlichkeit nicht der richtige Ort, sondern man schlägt eher mal vor, dass man sich in den DMs trifft.
Mhm. Was will ist da pöbeln? Anders für dich in den DMs?
Ich habe damit tatsächlich schon ruhigere Diskussionen gehabt, als man sie, glaube ich, in der Öffentlichkeit hat, weil manchmal basht man sich in der Öffentlichkeit dann doch anders, weil jeder steht so auf seiner Seite.
Und alle gucken noch irgendwie drauf.
Und alle gucken irgendwie noch so begeistert zu und klatschen dem Ring entgegen. Ich glaube, dass man, wenn man weiß, was man sich von der Unterhaltung erwartet, dann kann man da auch ein bisschen ruhig bleiben. Dann geht man da ein bisschen besonderer rein, als wenn man so von eins ins nächste reingestürzt wird und sich auf einmal eine Stunde später hochroten Kopfes eigentlich auf der anderen Seite der Tür wiederfindet und sagt, was, waren wir nicht echt gerade zum Abendessen eingeladen? What happened? Also so, glaube ich, kann es dir mit dem Internet auch gehen und deswegen würde ich auch da sagen, off wie online, überleg dir, was dein Ziel ist. Willst du einfach nur kurz sagen, bis hier noch nicht weiter, dieser Tonfall so nicht? Willst du tatsächlich weiter diskutieren? Willst du eine Information vermitteln? Was ist dein Ziel? Und immer natürlich mit dem klaren Bewusstsein, dass die Menschen, mit denen du dich da öffentlich online unterhältst, in Zweifel Leute sind, die du nicht kennst. Es ist natürlich was anderes, wenn dann Leute anfangen zu kommentieren, die du kennst. Und wo du merkst, da wird der Tonfall irgendwie rauer. Und dann sage ich immer, und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dann schreibe ich die Person persönlich an und sage, sag mal, was ist hier eigentlich los? Ist hier irgendwie was aus dem Ruder gelaufen? Warum hast du gerade so, ne, das Bedürfnis, mich hier an den Pranger zu stellen? Oder was ist eigentlich das Problem? Und dann klärt man das da.
Es gibt ja auch gerade in der echten Welt viele, die so auf die Straße gehen und demonstrieren gegen die Maßnahmen, zum Beispiel gegen die Maskenpflicht. Wie sollte man sich da positionieren, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es hängt davon ab, wie man sich positionieren will und auch wieder hier wem gegenüber. Also willst du dich jetzt an den Rosa-Luxemburg-Platz stellen und einfach mal hunderten Demonstranten was entgegenschreien? Oder ist es jemand in deiner Familie, der ein Foto von sich auf der Demo in den WhatsApp-Chat postet? Also sozusagen, was ist meine Beziehung zu der Person, mit der ich das diskutieren will? Und sich dann, glaube ich, im zweiten Punkt überlegen, wenn ich mit der Person das ausdiskutiere, mache ich das privat, mache ich das im familiären oder im Freundeskreis? Und auch hier wieder, was will ich von diesem Gespräch? Will ich einfach nur dagegenhalten? Will ich die Person überzeugen? Will ich das nur mit Fakten machen oder will ich eigentlich auch erstmal, und das würde ich immer raten, verstehen, warum hat diese Person das Bedürfnis, dort aufzutreten, dort gegen zu demonstrieren? Was steckt da eigentlich dahinter, bevor man sozusagen die harte Kandare rausfährt und sagt, du Verschwörungstheoretikerin, was machst du da?
Wie gehst denn du damit um, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter in der Diskussion, sei es jetzt online oder offline?
Ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses sich selber verdeutlichen, dass es ja nicht ums Gewinnen geht. Es geht ja ums Dranbleiben. Und es geht ja darum, dass man einen Punkt macht und dass man sich auch eingestehen muss, dass du mit den besten Fakten, mit der ruhigsten Gesprächsführung nicht immer durchkommst und auch scheiterst und dass man sich manchmal auch einfach zurückziehen muss, damit man nicht wahnsinnig wird, damit man nicht in dem Versuch, jemanden, den man gerade für etwas abgedreht hält, selber die Abgedrehte wird.
Wann machst du da Schluss? Also wo ist der Punkt, wo du sagst, stopp, hier geht's nicht mehr weiter?
Muss ich ehrlich sagen, hängt auch vom Thema ab, aber tatsächlich die rote Linie für mich selber, die ziehe ich sehr klar, natürlich, wenn es um menschenverachtende Themen geht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Antisemitismus geht, wenn es um bestimmte Beschimpfungen und Beleidigungen geht, also wenn mich jemand in einer Unterhaltung du Fotze nennst, dann muss ich auch sagen, sind wir da bei einer roten Linie angekommen, wo ich sage, ja, vielleicht ist das hier auch einfach keine Unterhaltung mehr.
Ich finde es ja total mutig, dass du dich da so rauswagst. Findest du, dass jede von uns in irgendeiner Form was sagen muss, wenn uns Verschwörungstheorien oder Populismus begegnen?
Ich glaube, jeder kann, niemand muss, weil jeder und jede muss für sich entscheiden, was man leisten kann. Und nicht jeder und jede ist in der Sekunde, wenn man mit sowas konfrontiert ist, sofort in der Lage zu sagen, hi Verschwörungstheorie, hi Person, die mir die gerade entgegenwirft, da bin ich. Ich bin mit Fakten ausgestattet, ich fühle mich emotional bereit, ich habe heute ausgeschlafen, ich bin fit. Das ist einfach nicht die Realität. Und ich finde, man muss sich sehr genau überlegen, auf was lasse ich mich ein, in welcher Beziehung stehe ich zu der Person. Im Zweifel ist es meine Tante, die ich total lieb habe, oder meine bester Freund, den ich auch total lieb habe. Und ich überlege mir sehr genau, wann lasse ich mich auf welchen Kampf ein und was will ich damit bezwecken?
Würdest du auch eine Freundschaft auflösen, wenn du merkst, aha, mental ziehe ich hier die rote Linie, inhaltlich geht das nicht mehr weiter?
Ich habe den Luxus, dass mir das bis jetzt noch nicht passiert ist, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es Momente gibt, in denen man sagt, nee, wir sind so weit auseinander, das geht nicht mehr. Und du willst auch gar nicht mehr. Also ich will mich von meinem Punkt nicht bewegen, du bewegst dich von deinem Punkt nicht und wir driften komplett auseinander. Also ich glaube, wenn man diese Entscheidung trifft, dann trifft die keiner leichtfertig und dann sind der oder dieser Entscheidung echt mit dieser Entscheidung sehr viele Diskussionen und Schritte vorangegangen sind, dass man das für sich auch bewusst tut.
Das sagt Franzi von Kempis, die online als besorgte Bürgerin unter anderem mit VerschwörungstheoretikerInnen diskutiert und auch mit anderen Menschen im echten Leben.
Deutschlandfunk Nova.
In den letzten Wochen, da waren wir ja ständig mit neuen Situationen konfrontiert. Oh, und da war es auch nicht immer so einfach, auszuloten, was ist jetzt okay und was eben nicht. Was zum Beispiel unter Freundinnen nicht immer einfach war, ist die Frage, dürfen wir uns jetzt treffen? Geht das klar? Ja oder nein? Imke Herrmann ist Psychotherapeutin und hilft Menschen, ihre Emotionen richtig wahrzunehmen und die auch vernünftig zu kommunizieren. Ich wollte wissen, wie gehe ich denn am besten damit um, wenn sich mein Freundinnenkreis gerade spaltet, weil sich ein Teil an die Kontaktbeschränkungen halten will, andere dafür aber kein Verständnis haben.
Also im Grunde ist es ja eine relativ normale Situation. Es macht sich jetzt vielleicht an Corona fest oder an Ausgangsbeschränkungen, dass die eine Hälfte das will und die andere Hälfte das will. Im Grunde ist es ja nichts anderes als vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Mhm. Und die vielleicht sogar ein bisschen mehr emotionalisiert als andere Themen, weil sie ein bisschen was mit Angst zu tun hat und weil sie was mit Regeln zu tun hat und weniger einfach nur mit Perspektiven. Deshalb kann es natürlich sein, dass hier die Emotionen vielleicht schneller mal hochkochen als bei anderen Themen, die eher irrelevant sind. Aber im Grunde ist es eine normale Konfliktsituation, wo die einen dies und die anderen das wollen und wo es darum geht, irgendwie konstruktiv auszuhandeln, wie damit umgegangen werden kann oder soll.
Aber wie kann ich denn da eine gute Gesprächsebene finden? Also gerade beim Thema Corona, ne, da ist es ja sehr schwierig, nicht gleich sehr verurteilend zu wirken, weil es geht halt nicht um so eine kleine Pups-Situation, sondern gerade halt echt, ne, um was ganz Großes so.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, in allem, wie man kommuniziert, die Bewertung rauszuhalten. Das tun wir normalerweise. Also wir haben zum Beispiel, was weiß ich, Freund A möchte sich treffen und ich sage, nee, das ist gegen die Regeln und das ist mir ein bisschen gruselig, das möchte ich eigentlich nicht. Und Freund A sagt, ah, du stellst dich an. Kommt eigentlich erstmal eine Bewertung oder irgendwie wird ein Stempel auf das drauf gemacht, was ich gesagt habe. Und ich denke, dass das Gefährliche ist. Das lässt es oft zum Hochkochen bringen, dass einfach Perspektiven verschieden sind, aber die dann sozusagen mit einer Bewertung des anderen verbunden werden. Und das kann dann verletzend sein oder man fühlt sich degradiert oder nicht verstanden. Und das lässt oft die Emotionen dann nach oben kochen und daher kommt dann auch oft der Ärger und dann wird es emotionaler, als es sein muss.
Das heißt, welche Kommunikation wäre besser?
Was ich immer empfehlen kann, ist grundsätzlich in solchen Situationen die Kommunikation zu verlangsamen. Momentan ist ja natürlicherweise so, dass vieles noch entweder am Telefon läuft oder vielmehr so über soziale Medien oder SMS, WhatsApp-Kontakt. Und nicht sofort dem ersten Impuls zu folgen und sofort zu reagieren, wenn jemand zum Beispiel gesagt hat, du stellst dich an und du nimmst es viel zu ernst, ist immer ein sehr guter Hinweis. Und erstmal zu gucken für mich, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert? Also wenn der andere mich bewertet und zum Beispiel sagt, ich bin einfach zu empfindlich oder zu regelhörig oder so, dann ist meistens das, was man zuerst wahrnimmt, dass man sauer wird. Also dass man das als anmaßend empfindet und sofort eigentlich zurückschießen möchte. Und dieses Zurückschießen ist dann oft das, was den Kreislauf am Laufen hält oder erstmal dem Kreislauf so einen richtigen Schwung gibt. Dass ich einfach sozusagen auf der gleichen Ebene mit Bewertung oder mit Ärger zurückschieße, anstatt dass ich erstmal innehalte und gucke, um was eigentlich wirklich geht. Und wenn ich in mich reingucke, merke ich dann vielleicht, es geht darum, dass ich mich degradiert fühle oder einfach negativ bewertet fühle oder einfach vom Tisch gewischt fühle. Und das ist eher ein verletzliches Gefühl, was da ist. Der Ärger legt sich dann da drüber und es ist meistens der dann ausgedrückt wird. Aber oft ist drunter eher was Verletzliches, wo ich mich degradiert fühle oder einfach nicht verstanden fühle. Und vielleicht gelingt es mir dann, davon zu sprechen. Zu sprechen, wie sich das anfühlt, wenn der andere das macht und dass ich das nicht möchte.
Gerade zum Thema Corona gibt es ja auch sehr viele Verschwörungstheorien, die so rumschwirren. Wie gehe ich denn damit um, wenn Menschen aus meinem eigenen Umfeld oder auch aus der Familie so völlig unterschiedliche Weltanschauungen oder politische Ausrichtungen haben als ich? Und wenn ihre Wahrheit so eher nach Verschwörungstheorie aussieht?
Ja, da wird spannend, oder?
Das positiv ist ausgelegt, also, ja.
Da wird es sehr, sehr spannend, ja. Also kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, oder? Wenn man dann so das Gefühl hat, das kann jetzt echt nicht wahr sein oder total verunsichert ist und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, erstmal tief durchzuatmen und nicht sofort hochzugehen und nicht sofort zu reagieren. Ich meine, oft ist es bei den Verschwörungstheorien ja so, dass die Komplexität extrem reduzieren und daher dann fast so Glaubenssystemen sehr stark ähneln. Und deshalb ist es meistens auch gar nicht so einfach oder nicht so gut möglich oder vielleicht sogar unmöglich, auf der Sachebene über diese Dinge zu diskutieren, weil man in der Regel an irgendeinem Punkt kommt, wo es nicht weitergeht.
Aber was kann man denn tun?
Tun kann man eigentlich nur im Gespräch was. Ich meine, ich denke, was hilfreich ist an der Stelle, wenn man merkt, es geht nicht weiter, ist tatsächlich das Thema vielleicht zu wechseln und sich zu einigen, dass man sich nicht einigen kann. Und dass man an der Stelle
einfach... Das finde ich super schwer, ne? Also wenn ich da jetzt einen Menschen vor mir habe, der da, verzeihung, ich sage es ja immer mal so, Bullshit aus meiner Sicht labert, dann sozusagen, ach, weißt du was, lass doch einfach hier nochmal auf Abstand 3 Meter weiter spazieren und dann einfach über diese herrliche Knospe am Baum reden.
Ja, da haben Sie natürlich recht, das ist manchmal nicht so einfach. Im Kern ist es so, ich meine, es gibt ja auch eine Menge Beziehungen, da kann ich mich fetzen, wenn es inhaltliche Dinge sind und es sind politische Sachen zum Beispiel, dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung, sich auf dieser Ebene zu diskutieren und dann kann sie auch mal hitzig werden, wenn es auf dieser Ebene bleibt. Ich glaube, gefährlich ist es dann, wenn die Leute es persönlich nehmen und sich als Person abgewertet oder degradiert fühlen oder wenn ich der Person nicht mehr in die Augen schauen kann, weil sie Meinungen sagt, die ich total hanebüchen finde. Also ich denke, dass eine politische Diskussion ja normalerweise immer möglich ist. Und vielleicht ist es an einem Punkt so, dass ich mich damit anfreunden muss, dass der andere vielleicht wirklich auf eine gewisse Weise Überzeugungen hegt, die absolut nicht meine sind und die ich abseitig empfinde. Aber in der Regel können wir ja auch mit Leuten befreundet sein, die tatsächlich völlig andere Meinungen haben als wir. Oft geht das ja ganz gut.
Ja, also da muss dann jede selbst die Grenze ziehen, bei welchen Ansichten eine Freundschaft vielleicht auch echt gar nicht mehr klar geht. Psychotherapeutin Imke Herrmann habt ihr gehört über effektives Kommunizieren. Jetzt zu Corona-Zeiten, da häufen sich Verschwörungstheorien in den sozialen Medien. Das hat eine aktuelle Studie ergeben. Und besonders oft finden Menschen Corona-Verschwörungstheorien auf YouTube. Klassischer Verbreitungsweg dann über WhatsApp. Habt ihr vielleicht auch schon ein paar davon bekommen. Auch ein spannendes Studienergebnis. Anhänger der AfD sind im Parteienspektrum besonders anfällig gegenüber Verschwörungstheorien, wenn es um Politik geht. Also ihr Lieben, bleibt schlau da draußen. Diese Ab 21-Folge ist jetzt rum. Mein Name ist Charlene Rogal und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Mitdenken heute.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.